Sie sehen hier im Hintergrund meiner Einleitungsfolie ein Bild von einer Landkarte, die sehr schön zeigt, wie man eigentlich immer der Frage stellen muss, wie orientieren wir uns eigentlich in der Wissenschaft, aber auch in der Gesellschaft, wo verorten wir die Dinge. Und Sie sehen hier, das sehen Sie vielleicht nicht sehr gut, aber da steht dann der Mount Science und es gibt die State of Knowledge und es gibt dann alle möglichen Dinge, wie sich Wissen in einer Gesellschaft anordnet. Und die Frage, die hier steht, ist, wo sind die Grenzen, wer zieht die Grenzen? Und ich denke, das ist eine Frage, die sich gerade bei Kontroversen einen ganz wichtigen Punkt einnimmt, also wo stehen wir eigentlich, wenn wir streiten? Nun, ich möchte mit einem Zitat aus einer Arbeit von 1994 von dem deutsch-kanadischen Soziologen Nico Steher beginnen, der sagt, als kulturelles Ensemble ist das wissenschaftliche Wissen und damit meiner Meinung nach auch das medizinische Wissen nicht nur eine Dechiffrierung der Welt, also nicht nur ein Erkennen, wie die Welt ist und wie sie aufgebaut ist, sondern ein besseres Weltverständnis, sondern immer auch Modell für die Welt. Das heißt, wenn wir Wissen über die Welt erzeugen, dann erzeugt gleichzeitig auch, ist die Welt auch in diesem Wissen bis zu einem gewissen Grad enthalten. Und das möchte ich heute gerade anhand von der Frage der Kontroversen aufzeigen. Bevor ich da aber beginne, möchte ich mein Wissenschaftsverständnis ein bisschen ausrollen und dazu möchte ich mich eines polnischen Immunologen und Philosophen aus dem beginnenden 20. Jahrhundert bedienen, nämlich Ludwig Fleck, und alle, die sich für wissenschaftshistorische Dinge interessieren und Ludwig Fleck noch nicht gelesen haben, kann ich Ihnen mein Lieblingsbuch wärmstens an den Herz legen. Es nennt sich nämlich Die Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Und ohne jetzt genau eingehen zu können auf die Ideen von Ludwig Fleck, er versucht in diesem Buch die Entstehung des Syphilis-Begriffs genauer aufzumachen, hat er drei Begriffe, die für mich wichtig sind. Nämlich den Begriff des Denkkollektivs, das heißt, das ist die Gemeinschaft derer, die durch einen gemeinsamen Denkstil verbunden sind, also die gemeinsam eine bestimmte Art und Weise haben, die Welt anzusehen, sie zu erkennen und zu ordnen. Und dieser Denkstil ist dann in seiner Meinung so etwas wie ein gerichtetes Wahrnehmen, eine Art und Weise, eben die Welt zu sehen, zu interpretieren und Fragen zu stellen. Und jeder von uns, jeder von Ihnen, der in diesem Raum sitzt, gehört mehreren wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Denkkollektiven an, Denkstilen an, denn Sie sind vielleicht Mediziner, Historiker, was auch immer, und gleichzeitig sind Sie jemand, der vielleicht politisch engagiert ist, in Umweltfragen und anderen Dingen. Das heißt, wir gehören zu ganz unterschiedlichen Gemeinschaften von Menschen, die miteinander bestimmte Dinge denken und zu erkunden versuchen. Also Wahrheit ist dann für ihn, und deswegen ist das auch hier unter Anführungszeichen gesetzt, eine denkstilgemäße Auflösung nennt er das. Nämlich, ich kann Wahrheitsansprüche immer nur innerhalb eines Denkstils stellen. Also wenn wir uns grundlegend in unserem Denkstil unterscheiden, werden wir uns sehr schwierig auf Wahrheitsformen einigen können oder was wir gemeinsam glauben. Und schließlich und endlich bringt er etwas herein, was für historische Überlegungen sehr wichtig ist, nämlich die Idee der Uridee. Eine Vorstellung und Denkrichtungen, die aus sehr viel älteren Vorstellungen, in sehr viel älteren Vorstellungen verwurzelt sind. Bei ihm konkret ist überhaupt die Frage, wo suche ich nach Ursachen der Syphilis und wo könnte denn überhaupt im Körper das Problem angesiedelt sein, worum es geht in einem Krankheitszustand. Das heißt, er verweist darauf, dass Erkenntnisse erstens immer ein historischer Prozess ist, und damit sitze ich hier mitten in einem Raum von Personen, die sich für die Geschichte interessieren, und das ist insofern sehr wichtig, auch Geschichte zu verstehen, selbst wenn man sich mit dem Heute, Hier und Jetzt beschäftigt. Und zweitens sagt er, es ist ein sozialer und nicht ein individueller Prozess. Also es ist nicht das Genie, es ist sozusagen das Kollektiv, das eigentlich zum Verständnis beiträgt. Das heißt, Tatsachen unter dieser Perspektive verlieren dadurch ihren Status, völlig absolut und unabhängig zu sein, sondern ich kann sie nur verstehen, wenn ich sie in einem sozialen Gefüge verstehe. Und da wären die Kontroversen einfach sehr, sehr wichtig. Nun, was bedeuten Kontroversen? Kontroversen sind Momente, in denen wesentliche Elemente des wissenschaftlichen Arbeitens, der Erkenntnisproduktion infrage gestellt werden. Wir empfinden sie bisweilen als störend, weil wir doch gerne eigentlich so einen ruhigen Fortschritt haben wollten. Wir würden gerne eine neue Erkenntnis nach der anderen bekommen, ohne dass wir uns unbedingt darüber streiten müssen. Und eine Kontroverse ist nicht eine normale Diskussion, ist kein normaler Streit, sondern es ist meistens ein sehr lange andauernder Kampf um ganz bestimmte Sichtweisen. Nun, sie erlaubt also was? Sie erlaubt einen Blick in das, was wir in der Wissenschaftsforschung Black Box nennen, also in das, was die Wissenschaft eigentlich nicht mehr hinterfragt. Üblicherweise, wenn Wissenschaftler eines Denkkollektivs miteinander sich unterhalten, dann haben sie eine ganze Fülle von Annehmern, die kein Mensch mehr hinterfragt. Sie gehen davon aus, dass sie sich einfach darüber unterhalten können und solange sie auf derselben Basis stehen, ist das auch überhaupt kein Problem. Das heißt, diese Blackbox aufzumachen, dazu ist nur die Gelegenheit da, wenn sie zu streiten beginnen, und zwar wirklich zu streiten beginnen, denn dann müssen sie über das Selbstverständliche reden, das, was bis dahin eigentlich unhinterfragt geblieben ist. Das ermöglicht uns daher als Forscher einen privilegierten Zugang zu einem besseren Verständnis von Wissenschaft, da sonst implizite Werte und Bewertungsordnungen einfach sichtbar dadurch gemacht werden können. Das heißt, Streit macht uns sichtbar, worum es uns eigentlich geht, um den Kern der Sache. Und wir sehen für einen Moment die vielfältigen Ebenen, auf denen über Wissen und Wissenschaft eigentlich verhandelt wird. Es ist also nicht nur der Gelehrtendiskurs, der jetzt in irgendeiner Konferenz heute, würde man sagen, stattfindet oder früher halt in anderen Formaten stattgefunden hat, sondern es geht auch darum, dass es an ganz vielen Orten und auf ganz vielen Ebenen stattfindet. Und all das spielt eine Rolle in der Entwicklung von wissenschaftlich-medizinischem Wissen, und zwar auf zwei Ebenen. Einerseits stellt sich die Frage, was setzt sich durch? Das heißt, welches Wissen ist stark genug, um sozusagen quasi diese Kontroverse zu überleben, aber auch die Frage, was wissen wir nachher als Wissenschaftler über die Art und Weise, wie sich Medizin entwickelt. Nun, worum geht es in solchen Kontroversen? Kontroversen sind ein Kampf. Ein Kampf worum? Ein Kampf um die Bedeutung von Wissens- und Werteordnungen. Und hier sehen Sie schon, Wissen wird nicht als unabhängig von Werten gesehen, sondern Wissen und Werteordnungen hängen immer auf das Engste zusammen. Das heißt, das, was wir wissen, erzeugt auch ganz bestimmte Ordnungen in der Gesellschaft. Zum Beispiel, wir definieren ein Verhalten als vernünftig, wenn es im Rahmen von ganz bestimmten wissenschaftlichen Vorstellungen dann auch zum Beispiel nicht gesundheitsschädigend oder was auch immer ist. Es geht um eine Verteilung von Ressourcen, das heißt, mit wem kann ich Allianzen bilden, welche symbolischen Ressourcen habe ich, also zum Beispiel von welcher Institution komme ich, habe ich einen Professorentitel oder nicht, und so weiter und so fort. Und es geht natürlich um wissenschaftliche Mittel, das heißt, habe ich Zugang überhaupt dazu, bestimmte Experimente zu machen oder bestimmte Forschung anzustellen, oder habe ich das nicht. Aber es geht auch um Macht und Kontrolle, denn in einer Gesellschaft, und das können wir sagen schon für das 19. Jahrhundert, in einer Gesellschaft, wo Wissenschaft und medizinisches Wissen so bedeutsam wird, und das sieht man langsam ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, wird das immer klarer, auch im öffentlichen Diskurs darüber, ist natürlich die Frage, wer hat die Deutungshoheit? Also das heißt, was bedeutet gesund und krank? Wie gehen wir damit um in einer Gesellschaft? Und welche Visionen von morgen entwickeln wir? Also was wollen wir eigentlich erreichen? Wie wollen wir, dass sich das Wissen und die Wissenschaft entwickeln? Und in der Wissenschaftsforschung unterstreichen wir hier, dass wenn wir wirklich verstehen wollen, was in solchen Kontroversen passiert, und wenn wir uns ernsthaft daraus lernen wollen, dann müssen wir von vornherein einen symmetrischen Zugang wählen. Und symmetrisch heißt, dass ich für einen kurzen Moment so tue, als ob ich nicht wüsste, wer gewonnen hat am Ende des Tages. Denn nur wenn ich dieses Scheinexperiment durchführe, erlaube ich mir wirklich zu sehen, was zu diesem Zeitpunkt eigentlich möglich war zu erkennen. Und nicht, was wir im Nachhinein wissen, wie es ausgegangen ist, und daher erklären, wer schon immer Recht gehabt hat und wer schon damals irgendwie falsch gelegen ist. Das können wir auf diese Weise sonst nämlich nicht erkennen. Nun, Kontroversen sind ja gar nicht so einfach festzumachen. Was ist denn so eine Kontroverse? Und da muss ich mir die Frage stellen, wo, mit welchen Ressourcen und mit welcher Öffentlichkeit werden sie denn überhaupt ausgetragen? Und Sie sehen hier sehr schön, ich habe sowas wie lokale wissenschaftliche Kontroversen, die laufen dann in meinem Institut, in meinem Labor, da gibt es ja genügend Beispiele auch ab. Ich habe größere Kernkontroversen in den Feldern über Erklärungen und Theorien, das heißt, wie werden ganz bestimmte Phänomene in der Medizin erklärt. Ich gehe dann weiter, ich kann Kontroversen über Methoden und Herangehensweisen haben und ich werde Ihnen ein paar Beispiele dazu geben. Aber ich kann dann auch Kontroversen zwischen wissenschaftlichen Modellen und alternativen Erklärungen haben. Und das sehen wir ja sehr schön, dass das immer wieder aufbricht, wenn wir, also gerade sehr schön die Debatte um homöopathische Medizin, was ist das eine alternative Erklärung oder eine komplementäre Medizin und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant, sich anzuschauen, wie hier sozusagen immer wieder Kontroversen aufbrechen und wieder zugemacht werden und wieder aufbrechen. Und Kontroversen über bestimmte wissenschaftlich-technische Anwendungen. Da finde ich eine Medizinkontroverse besonders spannend. Bereits im 19. Jahrhundert gab es eine große Kontroverse über die Zahnfüllung namens Amalgam. Und die ist damals schon sozusagen groß aufgebrochen. Mangels an anderer zufriedenstellender Lösung hat man sie wieder zugemacht und hat gesagt, naja, also in der besten aller Welten haben wir halt nichts Besseres, also füllen wir weiter Amalgam ein. Die bricht dann wieder in den 20er und 30er und sie bricht halt immer wieder aus und wird immer wieder zugemacht. Und das finde ich einfach interessant, sich anzusehen, dass eben so Kontroversen auch so ein Eigenleben, jede Kontroverse hat ein sehr eigenständiges Leben, das sie entwickelt und wir können daraus lernen, zum Beispiel aus der Amalgam-Kontroverse, dass wir nur bereit sind, etwas aufzugeben, wenn wir eine andere Lösung haben, die uns jetzt irgendwie Kosten in unserer Zeit auch kostengünstig genug und robust genug und gleichzeitig nicht ausreichend gesundheitsschädigend und also wir haben sehr viele verschiedene Achsen, entlang derer wir solche Entscheidungen fällen. Das heißt, wir sehen hier schon sehr schön, dass das nicht nur rein eine medizinische Frage ist, ob oder ob nicht etwas bis zu welchem Grad auch immer dann angewendet werden soll und so weiter und so fort. Nun müssen wir auch eine Kontroverse verorten, das heißt, es gibt, das habe ich hier eine Grafik entnommen aus Bruno Latours, einem französischen Soziologen, Einteilung und er sagt, es gibt offizielle und inoffizielle Foren und es gibt implizite und explizite Ablehnung. Und offiziell und implizit wäre dann etwas, setzt sich einfach langsam durch, ohne dass jemals irgendjemand sagt, das ist so. Sozusagen, das bleibt, das andere wird einfach verschwiegen, zum Beispiel. Solche Kontroversen unter Anführungszeichen gibt es auch, dass eine Seite einfach totgeschwiegen wird. Oder explizite, das werde ich kurz sagen, Pasteur und Boucher. Implizit inoffiziell ist die ganze Debatte rund um die UFOs. Niemand in der Wissenschaft stellt diese Frage und niemand in der Wissenschaft stellt sich hin und beantwortet sie wirklich. Und daher bleibt das Ganze sozusagen hängen. Und hier habe ich Ihnen die Theorien überoffen gelassen. Offensichtlich meine Folien haben ein Eigenleben. Also zum Beispiel die Theorien über Weitergabe von Krankheiten und so weiter. Da gibt es immer eine Fülle von populären Gegentheorien. Und das wird dann inoffiziell diskutiert und explizit ausradiert. Das heißt, Orte spielen eine wichtige Rolle, aber auch die Form der Ablehnung. Klassische Beispiele an wissenschaftlichen Kontroversen, wie wir sie in unserem Feld anschauen, ist die erste zwischen Robert Boyle und Thomas Hobbes, das ist 17. Jahrhundert. In dieser Kontroverse geht es um etwas wirklich Grundlegendes, nämlich um die Frage der Rolle des Experiments beim Hervorbringen von Fakten. Und das ist im 17. Jahrhundert alles andere, selbstverständlich. Das heißt, das muss zu diesem Zeitpunkt überhaupt erst etabliert werden, ob ein Experiment eine vernünftige Form ist, zur Erkenntnis zu kommen. Und die beiden Herren, Hobbes ist heute als politischer Theoretiker bekannt, waren damals beides Naturphilosophen und haben beide eigentlich ein gemeinsames Ziel gehabt, nämlich zu erklären, wie man in einer Gesellschaft, die sich ständig bekämpft und streitet, robuste Fakten erzeugen kann, über die niemand mehr diskutieren kann. Und Boyle kommt mit der Idee des Experiments, das sozusagen Eindeutigkeit herstellen soll, und Hobbes hat halt eine andere Vorstellung. Oder wir haben den Streit zwischen Louis Pasteur und Félix Archimède Boucher, wo es darum geht, dass Leben nur aus Leben entstehen kann versus der Urzeugungsidee. Da befinden wir uns auch im 19. Jahrhundert. Und schließlich, um auf den Ort hier ein bisschen einzugehen, die Kontroverse zwischen Hirtl und Ernst Brücke im 19. Jahrhundert, wo es um die Frage von Beobachtung und Experiment, Anatomie versus Physiologie gibt. Ich möchte diese Kontroverse nur ganz kurz aufmachen und Ihnen zeigen, warum ich meine, dass sie interessant ist. Man kann sich jetzt natürlich historisch genau damit auseinandersetzen, wie sich die beiden Herren etwas unflätig miteinander umgegangen sind. Das ist sicherlich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Ich möchte aber ein paar Punkte einfach rausgreifen, warum ich es eigentlich interessant finde. Nämlich der zentrale Stein des Anstoßes, obwohl Hirtlbrücke nach Wien geholt hat, ist ein Vortrag vor der Akademie über physiologische Bemerkungen über die Arterie coronariae cordis. Und die Reaktion von Hirtl darauf ist, er gibt einen Gegenvortrag, wenn man so möchte, ein paar Tage später. Und ich habe hier nur ein paar, er sagt, naja, dem Herrn müsste man die Wichtigkeit gründlicher anatomischer Studien für die Physiologie klar machen. Und er bezeichnet hier das als gründliche anatomische Studien und damit macht er klar, wie er Brücke einschätzt. Er spricht von nutzloser Tierquälerei und hebt hervor, dass die Physiologie möge doch herabsteigen aus ihren Nebelhöhen, auf den festen, verlässlichen Boden der Anatomie. Also er macht hier sozusagen ein traditionsreiches Fach stark und spricht daher von diesem festen, verlässlichen Boden und macht damit eine Bewertung des Wissens, die er eigentlich auf einer sehr allgemeinen Form abhält. Beachten Sie bitte die Wahl des Ortes, das ist die Akademie. Es ist also ein offizielles Forum, in dem dieser Kampf stattfindet. Aber es ist eine interessante Mischung aus einer expliziten und impliziten Ablehnung. Es ist sehr viel mehr implizite in dem Sinne, als dass es nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhende Ablehnung ist, sondern über generelle Einschätzungen, was denn dieser Herr denn überhaupt für ein Wissen hier erzeuge und gar nicht so sehr auf dieses genaue Wissen eingehend. Es ist auch die Wahl eben der Argumentation, die Frage nach akademischen Wissensordnungen. Wir haben hier festes Verlässliches versus nicht so festes Unverlässliches. Wir haben eben Beobachtung, das spricht er dann später aus, Beobachtung versus Experiment. Wir haben die Wertefrage bezüglich der Tierversuche, die er nutzlos bezeichnet und das ist eine klare Einschätzung. Wir haben also ein Hin und Her an Papieren rund um dieses, um das Thema. Und das Interessante ist, Hirtls Gegenpapier, da bewegt er sich dann selbst auf die tierexperimentellen Untersuchungen, die er von anderen Leuten heranzieht, um Brückes Behauptungen zu entkräften. Das heißt, er versucht sich auf Brückes Territorium zu begehen, um ihm dort schlagen zu können. Das heißt, er versucht sozusagen quasi jetzt nicht den prinzipiellen Schlag gegen das Tierversuch, sondern gegen den Tierversuch, sondern er versucht, ihn zu unterwandern. Und er hebt aber auch hervor, dass er bereit sein werde, auch mit schärferen Waffen, als die hier angeführt wurden, für das Recht der Wahrheit einzutreten. Das heißt, er definiert hier den Begriff der Recht der Wahrheit, das heißt, es gibt für ihn so ein absolut gesetztes Element, das er in Wahrheit sieht und der Kampf geht für ihn um das Recht darauf. Auch hier ist es interessant zu sehen, weil nämlich die Austragung, der Ort der Austragung wird verschoben in den öffentlichen Raum von diesem etwas nicht so freundlich stattfindenden Austausch, gelangt einiges in die Medienberichterstattung und die große Frage stellt sich hier, darf denn das sein? Und welche Vorstellung sollte die Öffentlichkeit nun über Wissenschaftler und ihr Verhalten haben? Und das ist eine interessante Frage, weil plötzlich entgleitet diese Kontroverse, die davor ja eine interne ist, in einen Raum und heute haben wir alles medialisiert, das heißt, alle Bewegungen sind bereits auch in diesem öffentlichen Raum, aber hier wird es als eine empörende Störung sozusagen dieses innerwissenschaftlichen Streites noch konstruiert. Es stehen also neben den persönlichen Animositäten einiges auf dem Spiel, was in die Waagschale geworfen wird. Es geht also um Beobachtung versus dem Experiment. Es geht aber auch um Tradition, also das Solide, das Verfestigte versus Erneuerung und das auf institutioneller Ebene. Wien ist damals sehr im Umbruch, die Universität ist epistemologischer Ebene. Also es geht auch um die Verwissenschaftlichung der Medizin. Es geht aber auch um ganz fundamental unterschiedliche Weltanschauungen. Also Hirtls Bedauern, dass er immer wieder in Bezug auf diese materialistische Weltanschauung, die durch das Experiment für ihn inkorporiert ist, dass sich die breit machen würde und dass es auch dagegen anzukämpfen gibt. Aber es gibt auch interessante religiöse Rahmungen, also diese Frage des katholischen und protestantischen und da gibt es ja einige sehr interessante Arbeiten, über was Protestantismus und die Vorstellung von Wissenschaft miteinander zu tun haben. Das durchmischt sich dann auch mit Fragen der Nationalität von Wissenschaft und wie man die vertreten müsste und ähnliches mehr. Das heißt, wir sehen hier eine sehr interessante Durchmischung von ganz unterschiedlichen Foren und Arten und Weisen, wie Wissenschaft diskutiert wird. Was wir also nicht daraus lernen können, ist, was ist das Entscheidungsexperiment oder was ist sozusagen der Punkt, an dem das irgendwann entschieden wird. In dem Fall ist es ganz interessant, dass es ein ständig kochender Konflikt, der dann irgendwann langsam stirbt. Und das geht meistens auch mit Personen einher und den Gruppen, also mit den Denkkollektiven einher, die sich zu diesen Ideen einfach auch bekennen. Nun abschließende Bemerkungen. In Kontroversen geht es also nie um eine reine wissenschaftliche Auseinandersetzung und sie werden auch nicht auf einer rein wissenschaftlichen Ebene geschlossen. Das heißt, die Beendigung einer Kontroverse ist nicht, weil wir eine Einigung auf die Wahrheit haben, sondern weil wir ein Arrangement gefunden haben, das zumindest auf Zeit stabil ist. Ich könnte Ihnen einige Beispiele geben, wo Kontroversen eben immer wieder aufgehen. Kontroversen aus meiner Sicht sind daher vielmehr Laboratorien, wenn Sie so möchten, also kleine Versuchsräume, in denen wir die komplexen Beziehungen von Objekten der Forschung und Subjekten, also den Wissenschaftlern, nachverfolgen können. Wir können die soziale Produktion von wissenschaftlichem Wissen beobachten, was wir unter normalen Bedingungen nicht können, weil Menschen uns nicht eröffnen, mit welchen Wertehaltungen sie an bestimmtes Wissen herangehen. Wir lernen etwas über die Rolle kultureller Kontexte, also Wien, die Relation Österreichs zu Deutschland, religiöse Verhältnisse, Wertehaltungen und Weltanschauungen, die durchmischen dieses Wissen in einer sehr interessanten Weise. Also welche Fragen stellen wir überhaupt? Wo wollen wir hin in dieser Wissenschaft? Und es führt uns aber auch die Schwierigkeit vor Augen, dass wir in der Zeit und aus der Zeit heraus nur sehr schwer beurteilen können, welche Seite der Kontroverse jetzt diejenige ist, die am Ende sozusagen gewinnen wird. Und das ist, glaube ich, der Schlüsselpunkt, dass wenn wir es historisch Kontroversen betrachten, und das komme ich zu meinem Symmetrie-Claim zurück vom Anfang, dass es besonders wichtig ist, darauf zu achten, dass wir nicht von vornherein uns klar ist, wer der Gewinner war und wir daher die ganze Geschichte nur mehr betrachten aus der Brille des Gewinners und daher völlig aus dem Auge verlieren, wie und warum der Verlierer sozusagen ein Verlierer geworden ist. Und da möchte ich ganz kurz nur zu Pasteur und Pouchet zurückkommen und das ist auch dann schon mein Schluss. Wenn man sich die Geschichte zwischen Pasteur und Pouchet anschaut, ob es also so diese Urzeugung geben kann oder ob lebendes Wesen nur aus lebenden Wesen entstehen kann, dann sieht man sehr schön, dass zu dem Zeitpunkt, wo diese Kontroverse vor der Akademie der Wissenschaften in Paris entschieden wurde, die experimentellen Ergebnisse von Pasteur in keinster Weise ausgereicht hätten, um Pouchets Vorstellungen zu entkräften. Und trotzdem erinnern wir uns heute daran, dass Pouchet zu diesem Zeitpunkt gewonnen hat, weil wir wissen, dass er sozusagen über die Zeit derjenige geblieben ist, der übrig geblieben ist. Und daher ist es wichtig, einfach sich Geschichte aus dieser Perspektive zu betrachten. Herzlichen Dank.